wurde schon gefragt, wie die Skifreizeit war. Vergangenen Sonntag war ich ja auch nicht hier. Ich war in Gochsheim, Kraichtal Gochsheim und habe dort gepredigt. Die haben zurzeit keinen eigenen Pastor und haben um Hilfe gebeten. Und da habe ich für den 1. März zugesagt und war auch ein gesegneter Dienst. Die Skifreizeit, die ging so schnell vorbei. Das ist fast jedes Jahr schneller wie das vergangene Jahr. Wir sind dankbar, keine größeren Verletzungen gehabt zu haben und genießen immer wieder die Gemeinschaft miteinander. Es ist eine besondere Zeit, eine Interessengemeinschaft. Man will Skifahren, Skifahren. Und danke für eure Gebete um Schutz und eine gute Zeit. Reifezeit. Das große Jahresthema ist ja berufen für eine Zeit wie diese. Und dass es manchmal eine reife Zeit ist, in die Gott uns hineinstellt, in der gar nicht so viel los ist, behagt uns vielleicht nicht, ist aber notwendig. Reifen ist etwas ganz Natürliches, etwas Normales, etwas Alltägliches. Und es begegnet uns überall. Ich habe gegoogelt, dass nicht nur Mose eine reife Zeit erlebt hat. Ich überschreibe das mal vom Schafzüchter zum Glaubenshelden. Ich habe ganz natürliche Beispiele. Das erste, zeig dir mal bitte die Äpfel. Ich habe früher schon begeistert Äpfel gesammelt, um sie beim Lindemann abzugeben und dann die Saftgutscheine zu kriegen. Aber wann erntet man denn die Äpfel? Sag's mal laut. Das ist Interaktion jetzt gerade angesagt. Also im Herbst, im September schon oder? Kommt auf der Apfel an. Okay. Das Wissen um die Pflückreife einer Obstsorte ist wichtig, denn vielen Äpfeln, Birnen und Pflaumen ergeht es nicht selten so. Sie werden zu früh gepflückt. Und nach einem Biss stellt sich heraus, dass die Frucht noch nicht schmeckt. Deshalb nicht zu früh ernten, bitte. Ja? Aber es gibt noch andere Dinge, die wir genießen dürfen, wenn sie gereift sind. Das nächste Bild, bitte. Vielleicht müsst ihr das Licht ausmachen oder die Rollläden runterlassen, damit man es besser sieht. Aber ihr seht, voll der Käse hier. Ne? Appetitlich hoffentlich. Mit höchstens 56% enthält Hartkäse am wenigsten Wasser. Seine Konsistenz ist körnig und hart. Er ist lange haltbar. Hartkäse hat aber auch die längste Reifezeit aller Käsegruppen. Je nach Sorte zwischen 3 Monaten und über 3 Jahren und bildet kräftige Aromen aus. Okay. Käse muss auch reifen. Und dann habe ich noch was. Ach, das ist so schön. Wenn man nach Frankreich fährt, kommt man in Westfrankreich kurz vor der Küste oder bei der Küste in das Cognac-Gebiet. Da wächst eine bestimmte Rebsorte Wein, der benötigt wird, um einen ganz besonderen Cognac zu brennen. Und da ist es so, dass die gesetzliche Mindestlagerung der Spirituose 2 Jahre beträgt, in eigens für die Reifung entwickelten Eichenfässern. Da gibt es noch viel mehr zu sagen, das spare ich jetzt. Aber viele der bekannten Cognac-Marken, jetzt will ich nicht abfragen, was ihr so kennt, ne? werden daher deutlich länger als 2 Jahre gelagert. Es gibt da unterschiedliche Bezeichnungen, VOP, OC oder was weiß ich, wie alle da heißen, und haben häufig eine Lagerzeit von 20 Jahren und mehr, um dieses Aroma zu bekommen, das sie nur kriegen, wenn sie lange genug Zeit haben, um nur zu lagern. Jetzt komme ich uns allen ein wenig näher, denn der Mensch hat ja auch seine reife Zeit. Mindestens einmal muss er reifen in der Pubertät. Die Eltern sind doof, die Schule nervt und das Leben ist fürchterlich anstrengend. Das ist die Zeit zwischen 11 und 18 Jahren, plus minus. auch Pubertät genannt. Für die Jungs und Mädchen gleicht das Leben dann einer Baustelle. Wir wissen, wie das so ist. Der Körper verändert sich jeden Tag ein bisschen. Im Gehirn gerät manches durcheinander. Und es wäre immer noch nicht genug, stürzt die erste Liebe die meisten Jugendlichen in ein tiefes Gefühlschaos. Pubertät, Reifezeit. Wir beschäftigen uns heute aber nicht mit Käse und nicht mit Cognac und auch nicht mit der Pubertät schlechthin, obwohl das auch interessant wäre. Wir schauen in das Leben eines Mannes, der sehr prägend war für die Geschichte des Volkes Israel, Mose. Welche reife Zeit hat dieser Mann gebraucht, von dem es einmal heißt, in 4. Mose kann man das lesen, in einem Gespräch mit seiner Schwester Miriam und dem Aaron, denn die machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hatte. Und sie sagten dann auch, spricht er etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Mose schwieg. Fällt es dir auch so leicht zu schweigen, wenn irgendjemand so schräg da reinquatscht in dein Leben und alles so in Frage stellt? Fällt es dir da auch leicht zu schweigen? Der Herr hört es ja. Aber es ist fantastisch, was da steht. Er war nicht nur zurückhaltend, er war demütiger als alle anderen Menschen. Boah, wie wird man so? Demut ist ja eine im Neuen Testament, Galaterbrief, Kapitel 5, eine Frucht des Heiligen Geistes, eine Frucht. Früchte reifen. Da ist also in Mose eine Frucht gereift, Demut, die so stark war, dass dieses Attribut, es ist der demütigste von allen Menschen, in ihm gestaltet wurde. Wie kam das? Wird man das über Nacht? Wenn man den Lebenslauf von Mose betrachtet, dann sind da im Grunde genommen drei Phasen. Wir wissen ja, wie das war in seiner Geburt, die war ja geheim gehalten worden, weil zu dem Zeitpunkt, als Mose geboren wurde, ein Befehl des Pharao war, dass alle männlichen Neugeborenen getötet werden sollten. Also haben die Eltern das Kind 3 Monate versteckt und dann war es irgendwie zu riskant. Und die Mutter von Mose hat ihn in einem Schilfkorb dem Nil überantwortet. Und dann war es die Tochter des Pharao, die dieses Baby entdeckt hat und quasi adoptiert hat in ihren Haushalt. Und so durfte nach der Vermittlung von Moses Schwester sogar die leibliche Mutter die Amme sein. Aber dort ist er aufgewachsen, am Hofstaat des Pharao. In Apostelgeschichte 7 wird berichtet, als Mose dann 40 Jahre alt war, beschloss er, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Also hat er es bis dahin doch irgendwie rausgefunden, dass er kein Ägypter, sondern ein Israelit ist. Und er hat beschlossen, jetzt muss sich was ändern. Er hat angefangen, sich um sie zu kümmern. Und eines Tages musste er mit ansehen, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Da griff er ein. Vielleicht wurde der mit der Peitsche geschlagen, sehr schlimm behandelt. Da griff er ein, übte Rache und schlug den Ägypter tot. Was für ein Mann. Da ging es nicht mal um ihn selbst. Da hat er draufgehauen. Und viel später sagt man, dass er Mose schwieg, als es um ihn selber ging. Und der demütigste Mann von allen geworden war. Aber in dieser ersten Lebensphase, da war das noch nicht so. Da hat er draufgehauen und in Kauf genommen, dass der andere dabei tot war. Und da war eine zweite Phase im Leben des Mose, weil das ja alles rauskam, ans Licht kam, dass er zum Mörder wurde. Nicht nur im eigenen Volk war es bekannt, die Israeliten wussten es, sondern auch die Ägypter wussten es. Er floh. Er floh nach Midian und diese zweite Phase dauerte 40 Jahre. Man kann das auch in Apostelgeschichte 7 lesen, ab Vers 30. Er verließ Ägypten und floh nach Midian, wo er als Ausländer lebte. Dort wurden auch seine beiden Söhne geboren. 40 Jahre vergingen. Da erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel im Feuer eines brennenden Dornbusches. Also 40 Jahre vergingen in der Wüste. Wann hast du angefangen, in deinem Beruf zu arbeiten? Bei mir war es mit 16 in der Versicherung. Heute bin ich 60. Da könnte man sagen, wie viele Berufsjahre habe ich mit Studium zwischendurch? Genug. Also schon mehr als 40, ne? Wenn ich mir das vorstelle, das alles hätte ich in der Wüste verbracht, wo nichts passiert. Nur Schafe um mich rum, Hitze, Sand und Steine. Boah. Und dann kommt die dritte Phase. In 4. Mose 14 wird berichtet, dass als das Volk Israel bereits Ägypten verlassen hatte und vor dem Land Kanaan stand, die Kundschaft da reingeschickt wurden. Wie viel waren es? Einer pro Stamm, also waren es 12. Da kamen die zurück und haben gesagt, ein fantastisches Land. Ihr erinnert euch, wenn ihr als Bibelkenner an die Geschichte denkt, faszinierend. Lest die nochmal nach, die ist so spannend. 2. Mose. Da wissen wir, dass 10 dieser Kundschafter gesagt haben, das Land ist fantastisch, aber, da kommt dieses Aber, das wir oft im Leben haben. Da sind Riesen und wir können nicht gegen die gewinnen. Wir haben keine Chance. Wir können da nicht rüber über den Jordan. Das geht einfach nicht. Obwohl Gott sie durch das Rote Meer geführt hat. Obwohl sie 10 Plagen erlebt haben, wo Gott sie durchgetragen hat. Obwohl sie in der Wüste Wunder erlebt haben über Wunder. Das geht nicht. Nur 2 haben behauptet, dass es geht. Das waren Josua und Kaleb. Als Gott gesehen hat, wie die Haltung im Volk dann war, denn die 10 Kundschafter haben Meinung gemacht. Die waren Meinungsmacher und die waren so mächtig in dem, wie sie Meinung gemacht haben im Volk, dass alle den Mut verlassen hat, das Herz in die Hose gerutscht war. Da sagte Gott, eure Kinder sollen 40 Jahre mit euch umherziehen, bis auch der letzte von euch gestorben ist. Solange müssen sie mit darunter leiden, dass ihr mir untreu wart. 40 Jahre durch die Wüste. Hätten sie sich eigentlich sparen können, wenn sie das blöde Aber nicht eingeschoben hätten. Wenn sie vertraut hätten, dass Gott keine Fehler macht, dass Gott mächtiger ist als irgendwelche Riesen. Und dann sind sie 40 Jahre in der Wüste unterwegs und Mose mit dabei. Jetzt müssen wir ein bisschen Mathematik anwenden. Als Mose 40 Jahre alt war, hat er sich angefangen, um seine israelitischen Brüder zu kümmern. Da war er 40 Jahre alt. Und wie lange war er dann in Midian, in der Wüste? Nochmal 40 Jahre. Gibt zusammen 80. Und jetzt ist er zu verdonnert, weil das Volk sich so alles hat schlecht reden lassen, nochmal 40 Jahre in der Wüste mit ihnen unterwegs zu sein. 80 plus 40, 120. Oh oh. Da steht in 5. Mose 34, bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft ungebrochen. Boah, Leute, 120. Meine Schwiegermama, die ist jetzt 89 und im Altersheim. Ja, also sie hängt schon noch am Leben. Obwohl sie bereit ist zu sterben. Aber Lebenskraft ungebrochen? Wie viele Brillenträger sind wir denn heute Morgen? Also ich bin auch einer. Wann hat es angefangen? Ich musste schon mit 18 Jahren eine Brille kaufen für einen Führerschein. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft ungebrochen. Mit 120. Und mit 80 könnte man sagen, mit 80 Jahren hat er eine Berufung gekriegt, wie sie nicht größer hätte sein können. Mit 80. Wer von uns, ihr müsst euch nicht melden, tut's bitte nicht, träumt davon, früher in den Ruhestand zu gehen, als die Rentenversicherung es dir mitgeteilt hat in diesem Brief, der da jedes Jahr kommt. Ja, wie sehr denken wir manchmal dran? Weißt du, was Gott für Pläne mit dir hat? Welche Berufung vielleicht noch kommt? Mose war 80, als es erst richtig losging. So viel zu seinen drei Lebensphasen, die was mit ihm gemacht haben. Gehen wir nochmal zur ersten Lebensphase, in der er zuerst geprägt wurde, nämlich am Hofstaat Ägyptens. Das überschreibe ich einfach mal top und doch im Abseits. Bloß nicht 40 Jahre rumhängen, bis Gott mich gebrauchen kann. So könnten wir ja darauf reagieren, wenn wir lesen, wie Mose in die Wüste fliehen musste und dort 40 Jahre Schafe gehütet hat. Kein Israelit hatte so gute Leiterqualifikationen auf den Weg bekommen wie Mose. Als Teil der obersten Führungsschicht der Weltmacht Ägypten bekam er eine Top-Ausbildung. Er hat zur Elite gehört. Er war ein Intellektueller seiner Zeit. Er wusste, wie es geht. Denn dazu wurde er ausgebildet. Und außerdem hatte er einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit sowie ein Anliegen für die Befreiung seines Volkes. Und er war bereit, sich das etwas kosten zu lassen. Woran ist er denn eigentlich so kläglich gescheitert in dieser ersten Lebensphase? Wenn wir uns das vor Augen halten, was für ein Typ er war zu der Zeit, dann entdeckt man eben auch die Schattenseiten seines Charakters sehr deutlich. Mose konnte mit seiner Impulsivität schlecht umgehen. Und er neigte auch noch zum Einzelkämpfertum. Und deshalb hatte er auch keine echte innere Verbindung zu denen, die er gerne befreit hätte. Sein erstes Auftreten ist, man könnte das sagen, das eines Häuptlings ohne Indianer. Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Fragt ihn sein eigenes Volk. Ausgerechnet diese 40 unspektakulären Wüstenjahre sind es dann, die ihn als herausragende Leiterpersönlichkeit zur Reife bringen. Es geht um Reifezeit. Auf eben diese Qualitäten, nämlich eine Herde in der Wüste zu versorgen, dass sie in der Wüste überlebt, auf diese Qualitäten wird es in der Zukunft ankommen. Kein Israelit kannte das Leben in der Wüste so gut wie Mose. Und ich möchte dich an dieser Stelle der Predigt fragen, an welchen Stellen deines Charakters braucht es Reifezeit? Du kennst dich selbst hoffentlich einigermaßen gut. Wie sagt man so schön? Ich bin reflektiert. Ich habe mich mit mir auseinandergesetzt. Also wer ICL Seelsorgeschulungen hier mitgemacht hat in den vergangenen Jahren, der hat da an sich schon ein bisschen was erkennen dürfen, aber vielleicht auch durch andere Begegnungen. An welchen Stellen deines Charakters braucht es weitere Reifezeit? Wo weißt du ganz genau, da sind meine Fallstricke immer noch. Ich wäre so gern schon weiter. Komm zum zweiten Teil, zur zweiten Phase seines Lebens, wo sich was gewaltig geändert hat, wo er die Entscheidung getroffen hat, Gott kommt vor allem anderen in meinem Leben. Gott kommt an die erste Stelle. Als Hirte hat Mose in der Wüste schon viele Dornbüsche mal in Feuer aufgehen sehen. Das war keine außergewöhnliche Geschichte. Aber an diesem Dornbusch war etwas anderes. Der brannte lichterloh, aber er wurde nicht verzehrt von dem Feuer. Und mal fasziniert geht Mose näher ran, weil das hat er noch nie so gesehen. Und eine Stimme aus dem Busch ruft ihn mit Namen: Achtung, heiliges Land! Ein ganz normaler Dornbusch wird zum heiligen Ort. Als Gott ihn dort zum Leiter beruft, um sein Volk zu befreien, wird dem Mose aber zu heiß an diesem Feuer. Seine Einwände lauten: Wer bin ich denn? Wer bist du? Und Gott, wenn sie mir nicht glauben, ich kann nicht. Das hat er gesagt, ich kann nicht reden. Und schließlich wird er ganz ehrlich: Ich will nicht. Schließlich wird er ganz ehrlich. Er will eigentlich nicht. Ehrlich sein vor Gott, das ist das, was Mose hier für sein Leben jetzt lernt. Und er lässt sich auf dieses Gespräch mit Gott ein. Und da offenbart sich Gott ihm: Ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der persönlich wird, der Beziehung hat mit seinen Menschen. Und er offenbart sich ihm außerdem als der allgegenwärtige Gott. Ich bin da. Ich bin. Und es geht für Mose in diesem Moment, ab diesem Moment, um die persönliche Beziehung, die er nun bekommt zu dem Gott, der ihm hier begegnet. Und auch wenn das sehr, 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 sehr außergewöhnlich war mit diesem Dornbusch, beginnt Mose, der große Leiter, ganz klein im Glauben. Auch er reagiert anfangs auf Schwierigkeiten mit Klagen, mit Fragen, wie das Volk später auch. Aber eines unterscheidet ihn. Er wendet sich damit an Gott und tut, und das ist das Schlüsselwort, und tut, wenn auch zunächst widerwillig, das, was Gott ihm sagt. Er tut, was Gott ihm sagt. Im Neuen Testament gibt es da mal eine schöne Ermahnung im Jakobusbrief. Wenn wir nur Hörer sind des Wortes Gottes und nicht zu Tätern werden, dann betrügen wir uns selbst. Also wenn wir noch so viele Predigten hören, aber das prallt wie Wasser an uns ab, es verändert uns nicht, es macht nichts mit uns, dann war es für die Katz. Aber Mose tat, was Gott ihm sagt, und so wächst mit jeder Erfahrung, die er mit Gott macht, sein Glaube. Und es geht so weit, dass er eines Tages sogar mit Gott diskutiert und um die Existenz des ganzen Volkes richtet. Denn Gott hatte ihm gesagt: Ich sag's mal mit meinen menschlichen Worten, ich habe keinen Bock mehr. So oft haben die mir schon widersprochen. So oft haben sie mir nicht geglaubt. So oft rennen sie in die andere Richtung, wenn ich sage, da geht's lang. So oft. Mose, ich werde dieses Volk vernichten. Aber mit dir fange ich ganz neu an, so wie vorher schon mal mit Abraham. Aus dir werde ich ein großes Volk machen. Und was sagt Mose? Bitte, Gott, tu's nicht. Bitte gib ihnen noch mal eine Chance. Nimm lieber mein Leben, aber bring dieses Volk ans Ziel. So ein Mann wurde er. Aus widerwilligem Gehorsam ist eine tiefe Vertrauensbeziehung geworden. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Was ist da gewachsen in Mose? Also diese Berufung, die Gott ihm gegeben hat, schließlich unwillig, aber doch gehorsam angenommen hat und sein Glaube Tag um Tag gewachsen ist. Wie steht es, frage ich an diesem zweiten Teil der Lebensphase Moses, wie steht es um deine Beziehung zum Herrn heute? Wächst dein Glaube? Befindest du dich vielleicht gerade in einer Zeit der Wüste, wo gar nichts passiert? Wo du dich fühlst, ich bin aufs Abgleis gestellt worden. aufs Abstellgleis. Was hat denn Gott mit mir noch vor? Wächst dein Glaube? Brauchst du vielleicht ganz neu einen Impuls, ein Reden Gottes, das dich ermutigt, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben? Dann will ich dir heute Morgen sagen in diesem Gottesdienst, das ist dein Tag. Es ist dein Tag heute, dich auszustrecken und zu sagen, Gott, ich bin gerade in der Wüste, aber ich bin hier und warte auf dich. Ich warte auf dein Reden und ich lebe davon, dass du zu mir ganz neu sprichst. Ich brauch's. Ich brauche Orientierung, ich brauche Mut, um vorwärts zu gehen. Aber wenn du schon in einer Berufung drinne bist, die Gott dir gegeben hat, und du um dich herum Menschen hast, die irgendwie unwillig sind, die nicht so recht mitmachen wollen wie das Volk Israel, dich davon nicht entmutigen zu lassen, in deiner Berufung treu zu sein und weiterzugehen. Denn Gott hat etwas vor mit dir. Ich glaube, dass wir das alle brauchen. Und ich sage es schon jetzt, nicht erst am Ende der Predigt. Wenn du merkst, in irgendeiner Weise auf dieser Reise mit Gott durchs Leben, da geht es mir wie Mose. Ich muss gerade eine Situation aushalten, eine Zeit aushalten, die mir nicht so gefällt. Dann lass dir gesagt sein, das ist nicht vergeblich. Das ist alles nur Vorbereitung für etwas, was Gott noch mit dir tun wird. Etwas, was reifen muss in dir, wo er durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Umstände sogar alles nutzt, um dich zu verändern, immer mehr in das Bild von Jesus. Manchmal fällt uns das schwer, aber heute ist eine Gelegenheit zu sagen, ich will mich dazu segnen lassen, dass ich hier nicht irgendwie abbreche, dass ich hier nicht nach den Abkürzungen suche. Da gibt es für Wachstum keine Abkürzung. Mose konnte die 40 Jahre nicht selbst abbrechen. Da kam das Reden Gottes und hat gesagt, jetzt brauche ich dich. Und wenn du das brauchst, dass Gott da hineinspricht, dass Gott da tröstet, dass Gott da ermutigt, dann lade ich dich jetzt schon ein, am Ende der Predigt die Gelegenheit zu nutzen. Lass für dich beten, lass dich segnen, dass das kommt. Und ich bin sicher, Gott wird antworten auf diese Gebete. Der letzte große Punkt, die letzte Phase Moses, er bleibt nämlich ein Lernender. Die größte Lernfähigkeit hat Mose im Bezug auf seinen Glauben beweisen müssen. Er traute sich die Aufgabe am Anfang ja nicht zu. Deshalb hat er die Hilfe gekriegt vom Aaron. Der konnte besser reden scheinbar, dachte er sich so. Aber er lernte mehr und mehr der Mose, dass er sich auf Gott verlassen kann. Es war ja so, dass ohne das übernatürliche Eingreifen Gottes er auf Schritt und Tritt gescheitert wäre. Er hätte schon zum Pharao gehen können, lass das Volk Gottes ziehen. Aber es hätte gar nichts gebracht, wenn Gott nicht gewirkt hätte. Der Pharao hätte Israel nicht ziehen lassen. Ein Meer hätte Mose nicht mit dem Stab teilen können. Und die logistische Herausforderung, ein ganzes Volk ohne funktionierende Landwirtschaft in der Wüste zu versorgen, das wäre spätestens nach ein paar Wochen schon gescheitert. Und wenn man in diesen Herausforderungen steht, wo alles viel, viel größer ist, als meine Möglichkeiten sind, die bringen uns in absolute Abhängigkeit von diesem allmächtigen Gott. Und so wird Mose ein Mann des Gebets, der weiß, wenn Gott nicht handelt, wenn Gott nicht wirkt. Erinnern wir uns an diese Schlacht in der Wüste, wo sie gegen ein anderes Volk sich wehren mussten. Und Mose war derjenige, der mit erhobenen Händen dastand. Und was tat er? Er betete um den Sieg für Israel. Und da hat er noch zwei Leute zu Hilfe gekriegt, denn es war wichtig, dass er die Hände erhebt. Wer war das? Aaron und Hur, ne? Das waren die, die ihn unterstützt haben, die quasi Gebetsgemeinschaft mit ihm hatten, die ihn unterstützt haben in diesem wesentlichen Auftrag, wo er durch Gebet einen Sieg errungen hat. Mose wird ein Mann des Gebets. der die große Lektion der leeren Hände kennt und zu Gott schreit, der beten Siege in der geistlichen und in der natürlichen Welt erringt, der es wagt, mit Gott selbst um Menschen zu ringen, aber der in all dem zu einem der großen Liebhaber und Verehrer Gottes wird. Und auch Moses Hang zum Einzelkämpfertum, da habe ich schon mal was gesagt heute Morgen, das blieb weiterhin eine Schwäche bei ihm, die ihn zweimal fast in den Burnout getrieben hat. Doch er hörte auf den Rat seines Schwiegervaters Jethro, der ihm half, eine Leitungsstruktur zu installieren, durch die er Verantwortung delegieren konnte. Auch wenn er die Gesamtleitung des Volkes Israel eindeutig weiterhin hatte, delegiert er doch Verantwortung und arbeitet sogar gelegentlich im Team. Also da gab es Veränderung. Und eine Begebenheit ist symptomatisch für die Reife und Ausgeglichenheit, die Mose als Person erlangt hat. Bei der Erneuerung der Leitungsstruktur sollte Mose 70 Älteste einsetzen, die Gott daraufhin mit seinem Geist ausrüsten will. Aber zwei dieser 70, die weigerten sich zu erscheinen und haben sich so öffentlich gegen Mose gestellt. Unverschämt, oder? Das geht doch gar nicht. Und dennoch kommt der Geist Gottes auch auf diese zwei. Josua, der Mitarbeiter von Mose, dem gefällt das gar nicht, was da passiert. Dass da zwei so widerspenstig sind. Er wollte das alles verbieten. Doch Mose lehnt ab und erwidert, wollte Gott doch, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Es hat den Mose gar nicht mehr so sehr gekümmert, dass da zwei so Rebellen unterwegs waren. Und Gott hat sich zu denen gestellt, er hat sie genauso gesegnet wie die anderen 68. Mose hat ein viel größeres Herz bekommen, wollte Gott doch, dass alle im ganzen Volk so prophetisch werden. Nur noch eine Sache am Ende seines Lebens war nicht so rund gelaufen. Da wurde er Gott ungehorsam, obwohl er es eigentlich besser wusste. Trotz alles Wachstums als Person und Leiter war seine Impulsivität noch einmal ein Fallstrick, ein Nachteil. Und da merken wir, bei allem geistlichen Wachstum bis ins Alter hinein ist immer noch ein Potenzial in uns, ein Restpotenzial, das versagen kann. Wieder einmal hat das Volk Israel angesichts von Wassermangel gegen Gott gemurrt und rebelliert. Und Gott gibt Mose auf sein Gebet hin den Auftrag, zu einem Felsen zu sprechen, damit aus diesem Felsen Wasser herausfließen kann. Aber Mose war in dem Augenblick so aufgebracht, da merkt man, da hat er sich richtig geärgert über das Volk Israel, dass er nicht wirklich hinhört, was Gott zu ihm gesagt hat, sondern spontan aus einer früheren Erfahrung heraus, die er auch schon gemacht hatte, seinen Stab genommen hat. Und damals hat Gott gesagt, nimm den Stab, hau auf den Felsen und dann fließt Wasser raus. Das hat er schon mal erlebt, das war schon mal sein Auftrag. Aber jetzt hat Gott gesagt, sprich zu dem Felsen. Aber es hat ihn im Augenblick emotional überfordert, scheinbar. Und er hat den Stab genommen, frei nach dem Motto, ich weiß doch, wie man das macht. Daraufhin fließt tatsächlich viel Wasser aus dem Felsen, aber als harte Konsequenz seines Ungehorsams bleibt Mose das ersehnte, verheißene Land verwehrt. Und das stellt die letzte Frage dieser Predigt. Habe ich persönlich manchmal das Empfinden, ich habe das geistliche Leben im Griff? Ich weiß, wie es geht. Und brauche Gott gar nicht mehr so sehr dazu. Oder lebe ich aus dieser beständigen Beziehung zu Gott, wo ich die feinen Unterschiede heraushöre, wenn er sagt, du, diesmal will ich es anders machen. Ich will es nicht machen wie vor 2 Jahren. Ich will es heute anders machen. Ich glaube, dass es diese Intimität, diese Nähe, diese Beziehung zum Vater braucht. und nicht in eine Selbstsicherheit abzugleiten, wo ich meine, ich hab's doch im Griff. Nein, er hat's im Griff. Und er möchte heute neu zu dir sprechen. Ich komme zum Schluss der Predigt. Am Ende seines langen Lebens sagt Mose, so kann man lesen in 5. Mose 3, Vers 24, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit und deine starke Hand. Was ist das für eine Aussage? Gott hat angefangen, sich zu offenbaren. Er hat so viel erlebt in diesen 120 Jahren, wie Gott treu war, wie Gott einen Plan hatte, wie Gott in die Freiheit geführt hat, wie Gott versorgt hat, wie er gnädig geblieben ist. Du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit. Und dann starb Mose und kommt in diese Dimension der unendlichen Herrlichkeit Gottes. Das, worauf alle von uns letztlich zuleben, was wir heute noch nicht alles sehen können. Großartigste Erfahrung mit Gott und doch nur ein Vorgeschmack der Herrlichkeit. Und so wird Mose im Neuen Testament, und damit schließe ich jetzt wirklich, als Held des Glaubens beschrieben und erinnert. Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 24. Auch Mose vertraute Gott. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Reifezeit. Du und ich, wir sind in so einem Prozess des Reifens mittendrin. Und Gott hat Berufung für uns, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Wir strecken uns aus, was ist Gottes Vision mit uns? Was hat er vor in den nächsten Jahren? Aber wir dürfen nicht übersehen, dass auch heute ein Tag ist, wo er in unserem Herzen wirkt, dass wir reifen, vorbereitet werden, zugerüstet werden, dass er noch mehr mit dir und mit mir tun kann. Bist du bereit, das auszuhalten? Vielleicht brauchst du heute eine Erfrischung. Lass dich dazu segnen. Amen.